The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 10. September.
Meine Grundüberzeugung ist, wir müssen das Asylrecht generell ändern. Das ist meine feste Überzeugung. Und müssen aus einem subjektiven Recht eine institutionelle Grundrecht machen. Das bedeutet, dass Deutschland selber entscheiden kann, wer ins Land kommt und wie viele im Land sind.
Das hat Markus Söder jetzt im Bericht aus Berlin erklärt. Die Frage, wie lässt sich illegale Migration eindämmen, ist eine drängende und eine, die Ampel in Bedrängnis bringt. Es war Friedrich Merz, der mit seiner Forderung nach Zurückweisung auch von Asylsuchenden an Deutschlands Grenzen erfolgreich die Ampel unter Zugzwang gesetzt hat. Söder will mehr. Er will letztlich eine Änderung des Grundgesetzes, in dem das individuelle Recht auf Asyl verankert ist. Geschichte wiederholt sich nicht, aber manche sich wiederholende Debatte führt zu Geschichten. So diskutierte Deutschland schon 2018 über illegale Migration und damals war es Markus Söder, der in einem Interview mit der Welt am Sonntag erklärte, Zitat:
Für mich ist das individuelle Grundrecht auf Asyl unantastbar.
Södern ist das Adenauern mit fortgesetzten Mitteln. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, egal wie apodiktisch es auch war? 2011, nach dem Unglück von Fukushima, gehörte Söder, damals bayerischer Umweltminister, zu denen, die am vehementesten einen schnellen Ausstieg aus der Atomenergie forderten. Zur entscheidenden bayerischen Kabinettssitzung, damals regierte dort die CSU mit der FDP, erschien Söder demonstrativ mit grüner Krawatte. Die FDP war der Auffassung, Bayern könne frühestens Mitte der 2020er Jahre raus aus der Atomenergie. Die CSU wollte einen Ausstieg spätestens 2022. Und Söder wollte den ganz besonders. Sollte die FDP sich verweigern, so drohte Söder, habe das tiefgreifende Konsequenzen für das Kabinett und ihn persönlich.
Ehrlich gesagt auch meines.
Noch 2021, 10 Jahre nach Fukushima, klang Söder so.
Für mich war danach klar, Fukushima ändert alles. Auch wenn alles sicher scheint, gibt es den nahezu unwahrscheinlichen Fall, die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert. Und die Folgen sind dann einfach in einer Form dramatisch, die nicht mehr zu akzeptieren gewesen sind, dieses Risiko weiterzutragen. Natürlich gilt auch, abschalten ist nur der erste Schritt.
Der Söder des Jahres 2022 klang dann allerdings so.
Es gibt keine Argumente außer rein ideologischen Basta-Argumenten, die Kernkraft nicht zu verlängern, zumindest solange diese Krise überwunden ist.
Natürlich kann ein Politiker seine Auffassungen ändern, weil er an Erfahrung gewinnt, weil sich die äußeren Umstände verändern. Wie zum Beispiel durch den russischen Angriff auf die Ukraine und das Ende der Versorgung Deutschlands mit billiger russischer Energie. Entscheidend aber ist, ob solche Kehrtwenden aus Überzeugung geschehen oder aus Anpassung an die aktuelle Stimmungslage. Bei Söder spricht vieles für Letzteres. Als 2019 mit Fridays for Future die deutsche Jugend das Thema Klimaschutz nicht nur auf die Straße trug, sondern auch in die bürgerlichen Wohnzimmer ihrer Eltern, ging Markus Söder mit dem grünen Zeitgeist. Er forderte, den für 2038 geplanten Kohleausstieg vorzuziehen, die 40 Milliarden Euro Strukturhilfen nicht einfach an die Kohleländer zu geben, sondern in die Forschung für erneuerbare Energien zu investieren und er wollte den Umbau der Sozialen in eine ökologische Marktwirtschaft. Markus Söder klang damals so wie Robert Habeck heute. Doch der grüne Markus Söder hat sich als flüchtiges Wesen erwiesen. Genauso wie der individuelle Asylrecht nicht antaster Söder und der mein Platz ist in Bayern Söder.
Für mich ist das Thema erledigt.
Das Thema Kanzler sei durch, sagte er im vergangenen Jahr bei Markus Lanz.
Sie werden nie wieder antreten als Kanzlerkandidat?
Für mich ist die Sache erledigt. Ich hatte einmal ein Angebot gemacht, dann haben sich eben Mehrheiten anders ergeben. Das habe ich zu respektieren. Und meine Lebensaufgabe ist Bayern und nicht nur mein Platz, sondern auch meine Lebensaufgabe.
Vor einer Woche erklärte Söder dann beim Volksfest in Gillermoos:
Für mich ist Ministerpräsident das schönste Amt, Aber ich würde mich nicht drücken, Verantwortung für unser Land zu übernehmen.
Tatsächlich liegt Söder bei den Unionsanhängern in der Kanzlerkandidatenfrage immer noch vor Friedrich Merz. Doch ein Kanzler Markus Söder, wofür würde er stehen? Klar ist zumindest, wofür er nicht stehen würde, nämlich für das, was Walter Scheel einst als verantwortungsbewusste Politik definiert hat und was bis heute gilt. Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und dann populär zu machen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Migrationsexperte Gerald Knaus kritisiert im Interview die deutsche Flüchtlingspolitik.
Ich verstehe diese Art von Symbolpolitik nur noch sehr, sehr schwer.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns die neuen Zahlen des amerikanischen Software- und Hardwareherstellers Oracle. Außerdem lernen wir, was deutsche Institutionen für gute Geschenke halten und wo Senioren-Singles in Shanghai die große Liebe suchen.
Ich habe die größte Wende im Umgang mit Migration zustande gebracht in der Geschichte der letzten 10, 20 Jahre. Wir haben einerseits dafür gesorgt, dass wir eine offene Gesellschaft sind, weil wir Frauen und Männer brauchen, die aus anderen Ländern kommen.
Ja,
aber wir haben das möglich gemacht. Und wir haben dafür gesorgt, dass jahrzehntelang nicht durchsetzbare Entscheidungen durchgesetzt worden sind.
Olaf Scholz lobt im ZDF-Sommerinterview Olaf Scholz und dessen Migrationspolitik. Außerhalb des Olaf-Scholz-Universums ist die Wahrnehmung eine andere. Die Parteien der Mitte versuchen seit dem Messeranschlag von Solingen verkrampfter denn je, dem Reizthema Migration den Wind aus den Segeln zu nehmen, bevor die AfD auf diesem Ticket noch mehr Fahrt aufnimmt. Gerald Knaus kennt sich beim Thema Migration aus wie nur wenige. Er leitet die Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative und konzipierte den Flüchtlingsdeal zwischen EU und Türkei im Jahr 2016. Wie blickt er auf die aktuelle Debatte und welche Lösungen sieht er? In unserem Gespräch hat er unmissverständliche Antworten gegeben. Guten Morgen, Herr Knaus.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Knaus, Olaf Scholz hat gerade im ZDF-Sommerinterview erklärt, er habe, und jetzt zitiere ich den Kanzler, die größte Wende im Umgang mit der Migration zustande gebracht in der Geschichte der letzten 10, 20 Jahre. Herr Knaus, teilen Sie diese Selbsteinschätzung des Kanzlers?
Oje, jetzt muss ich gleich dem sehr geehrten Bundeskanzler widersprechen. Also eben, im letzten Jahr, im August, gab es 30.000 Asylanträge in Deutschland. Und in diesem Jahr sind es 20.000 und ich glaube, darauf bezieht sich der Kanzler.
Und das ist dann die größte Migrationswende der vergangenen 20 Jahre?
Ja, das ist es natürlich nicht, weil diese 20.000 in diesem August und die 20.000 im letzten Monat, im Juli 2024, sind immer noch die höchsten Asylantragszahlen seit 2017. Außer im letzten Jahr. Also wir haben im Grunde genommen, vereinfacht gesprochen, im letzten Jahr ein Rekordjahr gehabt. Die höchsten Asylantragszahlen in Deutschland seit der Krise 2016. Und im Vergleich zu diesem Rekordjahr fallen die Zahlen, aber sie sind immer noch höher als in allen Jahren zwischen 2016 und 2023. Und so gesehen muss man feststellen, strukturell hat sich überhaupt nichts geändert. Das heißt, wenn wir strukturell auf dieses Problem blicken, ist es eigentlich sehr, sehr einfach.
Das tun wir gleich. Ich würde noch gern einmal beim Kanzler bleiben und seiner Aussage. Dass dem nicht ganz so sein kann, davon zeugt ja, dass wir jetzt gerade wieder Gespräche über Migration haben, sogenannte Migrationsgipfel. Und der FDP-Chef Christian Lindner hat jetzt im Vorfeld erklärt, es müsse eine Form der Zurückweisung an deutschen Grenzen geben. Und das ist ja die Anspielung auf den Vorschlag der CDU, jeden an deutschen Grenzen zurückzuweisen. Sie sehen diesen Weg kritisch. Warum, Herr Knaus?
Also, der Kanzler liegt falsch, wenn er sagt, es gibt eine strukturelle Wende und die CDU, CSU macht einen großen Fehler, wenn sie jetzt als Patentrezept und die wichtigste Maßnahme die Kontrollen an den Binnengrenzen Deutschlands fordert. Warum? Weil es nicht funktionieren würde, selbst wenn Deutschland es dann trotzdem macht. Weil ohne Kooperation mit den Nachbarn vor allem Österreich, aber auch die Schweiz oder Tschechien oder Polen, kann Deutschland diese Grenze nicht kontrollieren. Sagen wir, Deutschland beschließt, die Leute, die auf deutschem Boden von der deutschen Bundespolizei gestoppt werden, dann nach Österreich zurückzuschieben. Deutschland sagt, wir sind nicht mehr an EU-Recht gebunden, aber Österreich würde doch klarerweise sagen, wir schon, wir nehmen sie nicht zurück. Punkt. Die Leute sind nicht im Niemandsland, das ist kein Meer. Das sind irgendwelche Felder, die grünen Grenze zwischen Bayern und Tirol oder Bayern und Salzburg. Die Vorstellung, dass man ohne Kooperation mit den Nachbarn einfach entscheiden kann, bei einer offenen Grenze, ohne Zaun, und Markus Söder hat gesagt, er will keinen Zaun bauen, dass man dort etwas schafft, nämlich irreguläre Migration zu reduzieren, was alle Grenzen auf dem Balkan nicht geschafft haben, sonst wären die Leute ja gar nicht dort. Das ist einfach kein seriöses Konzept. Und die Gefahr für die CDU-CSU ist jetzt, man sagt, der Notstand fordert die seriöseste Reaktion und dann macht man einen unseriösen Vorschlag. Das ist politisch nicht klug.
Sie nennen die Idee der Zurückweisung unseriös. Nancy Faeser wiederum, die Bundesinnenministerin, hat jetzt angekündigt, die Bundesregierung werde ab kommender Woche die Grenzkontrollen auf alle deutschen Außengrenzen ausweiten. Und Faeser hat erklärt, die Bundesregierung habe Mittel und Wege für effektive Zurückweisungen gefunden. Welche Mittel und Wege das sind, das wollte Frau Faeser allerdings nicht sagen, mit Hinweis auf die noch ausstehenden vertraulichen Gespräche mit der Union. Was kann sie denn mit effektiven Zurückweisungen meinen?
Ja, da bin ich so ratlos wie Sie. Die Innenministerin hat ja gesagt, es gab bereits 30.000 Zurückweisungen seit letztem Oktober. Ich habe mal nachgefragt. An der österreichischen Grenze gab es in den letzten 8,5 Monaten ungefähr 3.500 dieser Zurückweisungen. Ich habe dann nochmal nachgefragt, wer diese Menschen, ob das 3.500 Personen sind oder 1.000 Personen, die es dreimal probieren. Das kann Ihnen niemand beantworten. Die entscheidende Frage ist, warum lässt Österreich das zu, bis jetzt schon? Und die Antwort ist, weil die Leute eh nicht in Österreich bleiben, sondern es nochmal nach Deutschland probieren. Also was wir hier bis jetzt hatten mit den Zurückweisungen, hat nicht dazu geführt, dass sehr viel mehr Menschen in den Nachbarstaaten bleiben. Wenn es wirklich das sein Ziel erreicht, also was die deutsche Politik will, ist, dass mehr Menschen in den Nachbarstaaten bleiben, dann werden die Nachbarstaaten nicht kooperieren.
Auf der Pressekonferenz, auf der Nancy Faeser ihre Pläne nicht erklärt, aber zumindest ein paar Ansagen gemacht hat, wurde sie auch gefragt, ob Deutschland denn jetzt eine Notlage nach Artikel 72 des EU-Arbeitsweisevertrags erwäge. Diese Notlage würde Deutschland ermöglichen, zeitweise europäisches Recht auszusetzen und Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen ermöglichen. Halten Sie das für möglich, dass die Ampel auf diesen Vorschlag der Union jetzt eingeht? Nancy Faeser wollte auf die Frage übrigens wieder nicht antworten und verwies erneut auf vertrauliche Gespräche mit der Union.
Ich sag's mal so, als Reaktion darauf, dass in den letzten 4 Jahren Hunderttausende Syrer, vor allem aus der Türkei über Südosteuropa bis nach Deutschland gekommen sind und einen Asylerstantrag gestellt haben. Werden jetzt Grenzkontrollen zu den Niederlanden beschlossen? Also ich verstehe diese Art von Symbolpolitik nur noch sehr, sehr schwer. Also man kann natürlich sagen, wir wollen Schengen abschaffen. Aber das höre ich ja nicht. Also es wird ja jetzt nicht verkündet, dass die deutsche Bundesregierung Schengen aufgeben will und zehntausende Grenzpolizisten. Nein, man stellt 1.000 Bundespolizisten zusätzlich an und schickt sie an die Außengrenzen. Und im Grunde genommen das zu machen, was wir seit Jahren an vielen Grenzen machen, ohne große Wirkung.
Also wir lernen jetzt, der Weg, den der Kanzler gegangen ist, der vor allem auf Rückführung, also Abschieben im großen Stil war, das Schlagwort gesetzt hat, hat nicht viel an der illegalen Migration geändert mit diesem Weg. Wir lernen, Zurückweisungen sind kaum möglich. Ein Weg, illegale Migration einzudämmen, das sind sogenannte Migrationsabkommen mit sicheren Drittstaaten. Also so etwas wie der EU-Türkei-Deal von 2016. Und im Koalitionsvertrag der Ampel heißt es auf Seite 112, ich zitiere, wir setzen uns für rechtsstaatliche Migrationsabkommen mit Drittstaaten im Rahmen des Europa- und Völkerrechts ein. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass man diesen Koalitionsvertrag geschlossen hat. Konkretes ist aber bis heute nicht passiert. Warum, Herr Knaus?
Also da ist die Antwort sehr einfach. Im EU-Recht ist es derzeit praktisch ausgeschlossen. Die Türkei war eine Ausnahme, weil die Türkei nicht nur ein sicherer Drittstaat war, sondern auch der Transitstaat. Die kamen direkt aus der Türkei. Aber wenn man jetzt ein Abkommen mit einem afrikanischen Staat hätte, egal wie sicher der Staat ist, würde das EU-Recht es derzeit nicht erlauben, jemanden, der irregulär über die Grenze nach Polen kommt oder nach Griechenland oder nach Italien, in diesen Staat zu bringen, weil im EU-Recht die sogenannte Verbindung vorgeschrieben ist zwischen der Person und dem Land. Also jemand aus Somalia, da kann nicht nach Senegal gebracht werden oder nach in die Türkei, ohne eine Beziehung zu dem Land zu haben.
Also das heißt, die EU müsste jetzt
ihr Recht ändern. Und die Ampel war im letzten Jahr die Regierung, die dagegen war. Also Deutschland hat nicht nur gesagt, wir wollen das nicht. Deutschland hat eine Kampagne gemacht in der EU. 15 EU-Staaten haben gesagt, sie wollen dieses Verbindungskriterium beenden, also aufheben. Aber es blieb. Und daher hoffe ich eigentlich, dass die Union bei dem Treffen im Kanzleramt jetzt sagt, wir verstehen, dass die Zurückweisung an eine Grenze, das wollen wir, das wird sie weiter sagen, aber sie müsste eigentlich wissen, dass das nichts bringt. Aber sie könnte sagen, worauf wir wirklich bestehen jetzt, als Zeichen guten Willens, und das steht sogar in eurem Koalitionsvertrag, und das war die Einigung vom letzten Oktober mit den Ministerpräsidenten. Sogar Kretschmann aus Baden-Württemberg hat das damals unterstützt. Wir fordern jetzt, dass sich die Bundesregierung deklariert, und wir reden mit unserer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass wir dieses Verbindungskriterium aus dem EU-Recht wegbringen. Das wäre ein Zeichen aller, dass sich alle bewegen. Und dann könnte man ernsthaft daran gehen, Einigungen wie mit der Türkei zu verhandeln, wo es nicht nur um die Kontrolle der irregulären Migration geht. Das ist ganz wichtig, natürlich. Aber es geht auch darum, dass nicht mehr Tausende im Jahr im Mittelmeer ertrinken.
Herr Knaus, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger gespannt auf die Quartalszahlen der Software-Schmiede Oracle. Unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt, weiß mehr. Guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Für die Wall Street, Anne, war die vergangene Woche ein ziemlicher Horror. Kann sie sich erholen und wie ist die Börse in dieser Woche gestartet?
Ja, tatsächlich. Die Wall Street ist echt gut gelaunt in die neue Woche gestartet. Da haben einfach die Schnäppchenjäger zugegriffen. Alle drei großen Indizes legten jeweils um 1,2% zu. Letzte Woche hatten schlechter als erwartete Arbeitsmarktdaten unter anderem für einen Abverkauf gesorgt. Jetzt warten die Anleger gespannt auf den Zinsentscheid der Notenbank nächste Woche und hoffen einfach auf eine höhere Zinssenkung dank der schwachen Konjunkturdaten. Alle Augen waren auch auf das Produktevent von Apple gerichtet. Da wurde wie erwartet das neue iPhone 16 vorgestellt. Wie erwartet enthält es auch KI-Funktionen, die Apple ja Apple Intelligence nennt. Ansonsten ist es auch leistungsstärker und hat eine bessere Kamera, aber so wirklich krasse Neuerungen gab es tatsächlich nicht. Die Apple-Aktie ging deshalb auch nahezu unverändert aus dem Handel.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Was sich Behörden, Vereine oder der Staat als Geschenke für ausgewählte Bürger schon so ausgedacht haben. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Heute vor 60 Jahren erreichte beispielsweise der Portugiese Armando Rodrigues de Sá den Bahnhof Köln-Deutz. Dort wurde er von einer offiziellen Delegation und vielen Medienvertretern mit Nelken und einer Ehrenurkunde empfangen. Der 38-Jährige war Berechnungen zufolge der 1-millionste Gastarbeiter der Bundesrepublik. Neben Blumen gab es noch ein weiteres Präsent.
Die Überraschung für Senor Rodrigues wird darin bestehen, dass er als der millionste Gastarbeiter im Bundesgebiet als Geschenk ein zweisitziges Moped bekommt.
Auf diesem Moped, einer Zündapp-Sportkombinett, ist der gelernte Zimmermann jedoch nie gefahren. Er hatte nämlich keinen Führerschein.
Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Das vermittelte in den 50er Jahren jedenfalls die Dr. Oetker-Werbung. Kochen sollten die Frauen auch 25 Jahre später noch, und zwar Kaffee, zumindest wenn es nach dem Deutschen Fußballbund ging. 1989 erhielt die Fußballmannschaft der Frauen, nachdem sie erstmals die Europameisterschaft gewonnen hatte, vom DFB ein 41-teiliges Kaffeeservis der Marke Villeroy & Boch, verziert mit blauen, gelben und roten Blümchen. Um es in Anlehnung an Lothar Matthäus zu formulieren, egal ob Rosenthal oder Villeroy und Boch, Hauptsache Haushalt. Nichts für auf den Porzellanteller, sondern für auf die Hand brachte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Gastgeschenk jüngst bei seiner Türkei-Reise mit. Im Gepäck hatte er einen 60 Kilogramm schweren Dönerspieß, den er bei einem Empfang vor Ort von einem Berliner Imbissbudenbesitzer zubereiten ließ. Die Aktion stieß bei so manchem auf Unverständnis. Auch das Magazin Quer vom Bayerischen Rundfunk zog das Mitbringsel, Achtung, durch den Kakao.
Ein Döner? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Döner? Ja, so als Staatsgeschenk. Ein Döner wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich hätte gedacht, als Staatsgeschenk vielleicht auch mal was Kulturelles. Oder was von BioNTech, weil doch da zwei türkischstämmige Wissenschaftler den Corona-Impfstoff entwickeln. Aber ein Döner? Ja, das ist so türkisch, gell?
Wir lernen, einen Döner zu verschenken, kommt nicht unbedingt bei jedem gut an. Allerdings, was für einen guten Döner gilt, gilt auch für ein gutes Geschenk. Mit allem und Hauptsache scharf.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Liebe an ganz unerwarteten Ecken in Shanghai gefunden werden kann. Oder zumindest gesucht wird. Und nein, hier ist nicht die Rede vom Internet oder seltsamen Dating-Apps. So läuft das bei der älteren Generation in China nicht. Der angesagte Dating-Hotspot für Shanghaier Singles Ü60 ist das örtliche Möbelhaus. Genauer gesagt, IKEA, dienstags gegen 14 Uhr. Seit über einer Dekade versammeln sich dort wöchentlich zahlreiche Senioren, um bei einem Tee und den beliebten schwedischen Meatballs die Chance auf ihre späte Liebe, die in China sogenannte Twilight Love, zu finden. Und das ohne jede Organisation oder einen sozialen Verein. IKEA gilt einfach unter den Senioren in Shanghai als der Treffpunkt, um die wahre Liebe im Alter zu finden. Oder wie dieser 68-jährige Teilnehmer einer chinesischen Zeitung erzählte, sucht er nicht nur nach Romantik bei IKEA, sondern auch nach Freunden. Egal welches Ziel man verfolgt, eines bleibt unverändert. Liebe, sei es freundschaftlich oder romantisch, geht durch den Magen. Und was könnte praktischer sein, als den Lebenspartner beim Meatball-Mittagessen im Einrichtungshaus kennenzulernen? Mit vollem Magen und vollem Herzen kann man dann gleich die Einrichtung für das künftige gemeinsame Zuhause shoppen. Und wer es einmal geschafft hat, gemeinsam einen IKEA-Schrank aufzubauen, der kann alles schaffen. Oder, um es Marianne Rosenberg-like zu sagen, du gehörst zu mir wie der Dübel in der Schranktür.
Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.